Hallo und herzlich willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenhol und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Solingen. Hallo und herzlich willkommen bei Umdenken. Wir sind in unserer Reihe der Dienstleister für die Wirtschaft und heute wollen wir uns mit Alexander Goldberg unterhalten. Er ist Rechtsanwalt, aber auch Fachanwalt für IT-Recht. Das ist natürlich in der digitalen Transformation was besonders Spannendes. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alex.
Hallo, lieber Frank.
Alex, sag mal, ist denn die Streitkultur in Corona-Zeiten, hat die sich irgendwie verändert?
Nein. Die Leute sind relativ unentspannt, weil es teilweise um Existenzen geht. Und die Neigung zu Prozessen ist geringer geworden, aber die außergerichtliche Streitschlichtung nimmt zu.
Also den Trend kannst du bestätigen, ja? Die Neigung zu Prozessen nimmt ab. Warum?
Prozesse laufen derzeit sehr, sehr schleppend, sehr, sehr lange, kosten sehr, sehr viel Geld und viele Unternehmer machen inzwischen den Strich unter dem Streit und sagen, das kostet mich der Prozess und was kostet mich die außergerichtliche Einigung.
Ich sage ja Streitkultur, weil ein Rechtsanwalt per se ja auf Basis der Gesetze Streit schlichten soll, beziehungsweise eine Lösung herbeiführen soll. Du hast beide Themen angesprochen. Schlichten heißt ja quasi außergerichtlich. Wie siehst du denn quasi die digitale Transformation als Helfershelfer in diesem Prozess?
Also die digitale Transformation hat auf die Streitkultur keinen Einfluss, sondern eher ist es ein Helfen, digitale Transformation hilft im täglichen Umgang der Unternehmen zueinander. Das verändert die Arbeitswelt, das verändert die Vertragswelt, das verändert die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander umgehen. Das ist sehr, sehr stark durch diese Covid-Pandemie gekommen.
Ja, kommen wir gleich nochmal gerne darauf zurück. Also genau die Wirtschaft selber bedarf ja jetzt vor allen Dingen, es ist ja mehr so eine Art Anforderung, lösungsorientiert als streitorientiert durch die Welt zu ziehen. Merkst du das, dass du da mehr berätst als quasi streitschlichtest?
Wir beraten fast ausschließlich. Und es ist auch ein Trend festzustellen, dass die Unternehmer lieber und häufiger im Vorfeld kommen, bevor der Streit entsteht. Das heißt, die Vertragsgestaltung und das Gestalten der Unternehmenskommunikation untereinander ist im Vorfeld jetzt verstärkt als vor der Pandemie.
Ja, das Thema ist ja genau Dienstleister für die Wirtschaft. Heißt ja nicht, Rechtsanwalt muss immer nur Streit schlichten. Das finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal hervorhebst, dass ihr quasi, wenn ihr vorher einbezogen werdet, das gilt ja auch für andere, ne? Wir hatten ja auch unseren vorherigen Podcast, war eigentlich auch genauso, dass Beratung mehr im Vordergrund steht. Jetzt ist natürlich die Beratung beim Rechtsanwalt, ich sage mal, ist recht teuer, ja. Also da sind Stundensätze von 200, 300, 400 Euro, je nach Rechtsanwaltskanzlei. Aber ich glaube, das ist kein Malus für euch, oder?
Nein, im Gegenteil, die Unternehmer wissen vorher, was es kostet, weil wir Kostenschätzungen abgeben. Wir rechnen zwar nach Stunden ab, das ist klar, aber das ist kalkulierbar.
Jetzt erklär nochmal, also warum ein Rechtsanwalt so viel Geld kostet, habe ich gelernt, weil er muss sich natürlich auch absichern, weil wenn er ihm Fehler unterlaufen, wenn er fahrlässige Fehler auch noch macht, dann wird er in die Haftung einbezogen. Ist das so ein wesentlicher Grund auch?
Also die Haftpflichtversicherer sind grundsätzlich der Auffassung, dass sie natürlich für Geschenke nicht haften. Das heißt also, wenn ich eine allgemeine Geschäftsbedingung für jemanden erstelle und der tut 50 Euro in die Kaffeekasse, natürlich gegen Quittung, dann haben wir keinerlei Schutz. Das heißt, wir haften persönlich und Ausgangspunkt für jede Haftungsbegrenzung ist immer das RVG, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Mhm. Und das ist so der Maßstab, den kann ich zwar unterschreiten, aber ich kann auch nicht gegen Null gehen. Und auch nicht zu vergessen, wir sind auch Unternehmer. Das heißt, wir haben auch Mitarbeiter zu bezahlen und uns selber natürlich auch.
Ja, ja, also ich wollte es nochmal klarstellen, dass das ja wirklich eine wertige Dienstleistung ist am Ende des Tages. Und kommen wir nochmal zurück zur digitalen Transformation. Das Wort Datenschutz. Ja, ich sehe es an deinen Augen, die gehen nieder, meine gehen auf ganz weit, schreckhaft, wenn ich den Begriff höre. Wie siehst du denn die Umgangskultur in Deutschland mit dem Thema Datenschutz, insbesondere in Corona-Zeiten?
Datenschutz wird sehr häufig ohne jeden Grund zur Arbeitsvermeidung, zur Auskunftsvermeidung verwendet, eingesetzt, an völlig falschen Stellen. Das heißt, der Datenschutz wird gerne vorgeschoben, wenn etwas unangenehm ist. Es wird gar nicht geprüft. Viele der Verweigerungshaltungen gegenüber dem Datenschutz sind kein datenschutzrechtliches Problem, sondern oft auch bei Behörden der Unwillen, etwas zu tun.
Eine Wahrnehmung jetzt mal weg von einzelnen Personen oder Zielgruppen, die teile ich. Siehst du denn die Grundlage des Datenschutzes in Deutschland für wirtschaftsfördernd oder siehst du sie eher anders?
In der Art und Weise, wie wir sie in Deutschland einsetzen, ist sie oft wirtschaftsverhindernd. Und zwar nicht vergessen, Datenschutz ist ein Grundrecht, informationelle Selbstbestimmung ist was ganz Hohes, ein hohes Gut, genauso wie Leib oder Leben. Aber man muss in den Abwägungsprozessen deutlich flexibler werden, damit Wirtschaft nicht erstickt wird, auch Tätigkeiten, Innovationen nicht erstickt werden. Und dazu kommt in Deutschland, dass wir jedes Land sich seinen eigenen Datenschutzbeauftragten, Landesdatenschutzbeamten da leistet und diese nicht mit einer Stimme sprechen. Das heißt, ich habe bei der Einführung von digitalen Produkten zum Beispiel, nehmen wir Windows 365 im Betrieb, habe ich 16 verschiedene Meinungen. Das soll ich einem Unternehmer dann klar machen, der beispielsweise in 6 der 16 verschiedenen Meinungen seine Standorte hat. Im einen Standort ist es erlaubt, im anderen sagen die, nee, geht gar nicht, wenn du das machst, gibt's Bußgeld. Und da wäre eine einheitliche bundesweite Strategie oder eine Abstimmung besser. Aber die passiert nicht, weil meiner persönlichen Auffassung nach in den Landesdatenschutzämtern sehr häufig weggelobte Personen sitzen. Das heißt, die sind da, schreiben voneinander ab, ohne selber eine Prüfung zu machen. Das haben wir gerade bei digitalen Produkten zur Konferenz, also Zoom, Teams, Meetings oder wie die alle heißen, egal welches Produkt man da nimmt. Und da wird der Datenschutz so überspannt, dass im Grunde genommen eine vernünftige Beratung für das Unternehmen nicht mehr möglich ist und das Unternehmen aber auch keine vernünftige Entscheidung treffen kann, weil ich dem oder wir dem immer sagen müssen, das kannst du so machen, aber 100% können wir dir keine Absolution erteilen, weil es 6 andere Meinungen gibt.
Das ist ja sehr, glaube ich, von jedem von uns wahrgenommen worden, ob privat, Schule, Wirtschaft, Ämter, egal wo, dass es am Anfang ja schwierig war, sich mal auf ein Medium zu einigen, sprich also nehmen wir Zoom, nehmen wir Teams, nehmen wir Google, nehmen wir sonst was. Und immer wieder fiel halt eben der Begriff Datenschutz. Ich denke, du hast das sehr schön aufgelöst, was die Hintergründe und die Rahmenbedingungen sind. Kommen wir zurück zu dem Thema digitale Transformation für die Unternehmen. Jetzt bist du IT-Rechtler. Kannst du mal ganz kurz in 2 Sätzen darstellen, was da deine besondere Leistung ist?
Die besondere Leistung besteht darin, dass wir in dem Bereich IT-Recht, das ist ein Fachanwaltstitel, den muss man erarbeiten, muss Prüfungen machen als Mögliche, dass wir die Schnittstelle zwischen dem Recht, der Technik und der Unternehmenskultur sind. Das heißt, es geht bei uns natürlich auch um Datenschutz, es geht aber auch um Arbeitsrecht. Datenschutz, Arbeitsrecht, Bring Your Own Device, Homeoffice-Geschichten, die wir jetzt alle in der Corona-Pandemie hatten. Da geht es natürlich auch um Wettbewerbsrecht. Und dieses ganze, ich sag's mal, dieser bunte Mischstrauß, der macht IT-Recht aus. Im Grunde genommen sind wir Unternehmensberater in dem digitalen Feld.
Ja, die Dienstleister für die Wirtschaft, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Verlassen wir mal ganz kurz die Wirtschaft. Wir beide arbeiten ja mit in einem Kreis, der sich um die zügigere Digitalisierung der Solinger Schulen in Zusammenarbeit mit 2 Pilotschulen bewegen. Was waren denn, wir sind jetzt bald ein Jahr dran an dem Projekt, wir haben auch große Fortschritte erzielt, aber was denkst du denn, waren so die wesentlichen Knackpunkte, die da überwunden werden mussten, damit es zumindest in den Pilotschulen zügiger voranging mit der digitalen Transformation?
Das ist zum einen, der Bergische sagt, was er nicht kennt, das frisst er nicht. Das heißt, Lehrerinnen, Eltern mussten überzeugt werden, das anzunehmen. Es müssen neue Wege begangen werden, wie elternfinanzierte iPads oder staatlich finanzierte iPads. Dann die ewige Angst auch vor dem Datenschutz, Recht am eigenen Bild, das wird immer durcheinander geworfen. Das heißt, ein Streaming ist überhaupt keine Verletzung des eigenen Bildes, aber kommen immer wieder Elternbedenken auf. Und das war der Knackpunkt. Die einfachsten Parts waren immer die Wirtschaft. Wir brauchen, die machen, es wird eingeführt. Aber dann das Ganze umzusetzen, das heißt ein privat finanziertes oder gesponsertes Gerät in die Landschaft der IT einer Kommune zu bringen, das war schon wieder Hochreck. Denn da kommen alte Strukturen, kennen wir nicht, das ist nicht vorgesehen und da ist das System derzeit noch nicht flexibel genug. Obwohl die Akteure, mit denen wir zusammengearbeitet haben, alle sehr flexibel waren. Egal ob das die IT-Strukturen oder die IT-Verantwortlichen der Kommune waren oder des Landes oder der Landesorganisation, die waren alle mit, ziehen alle mit, sind aber gegängelt durch eine sehr, sehr starre Struktur, die aus einer Zeit kommt, ich würde mal sagen, die ist 10 Jahre veraltet.
Jetzt hat das Thema Schule natürlich schon sehr viel mit Wirtschaft zu tun, weil wir haben ja damals festgestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie halt eben sehr viel aufwendig die Kinder zu Hause betreuen müssen, nicht in der Lage sind, ihrer Arbeit nachzukommen. Das war ja eben so ein Grund, warum wir damals gesagt haben, wir müssen da ein paar Pfähle einsetzen. Verlassen wir das Thema Schule mal wieder. Wir haben darüber auch schon einen vernünftigen Podcast gemacht. Ich möchte mal gerne ins normale Leben zurückkehren. Da gibt's ja auch eine Schnittstelle. Nehmen wir mal das Thema Freizeitbeschäftigung, insbesondere die vielen Vereine und Ehrenamtler. Vereine haben es ja auch nicht einfach gehabt. Wie siehst du da die Entwicklungen immer wieder mal mit Bezug auf digitale Transformation und was hast du da erleben können?
Die Vereine, ich bin ja nun selber Vorsitzender von einem Verein und arbeite auch in 2 anderen Vereinen noch ehrenamtlich mit. Das Problem ist natürlich, Sport ist relativ schlecht digital zu machen. Man kann das zwar an der PlayStation machen, aber das ist natürlich nicht die Sportart, die man eigentlich gewählt hat, gemacht hat. Hier ist mir aufgefallen, dass natürlich auch der Gesetzgeber tatsächlich eine Hilfe gemacht hat, dass man Vereinsversammlungen online machen kann und Dinge digital regeln kann. Aber Vereinsleben entsteht dadurch erstens nicht. Das ist also auf der Strecke geblieben. Und die Vereine sind sehr häufig, gerade in der Pandemie, nicht nur digital, relativ allein gelassen worden von ihren eigenen Verbänden, aber auch von den Städten oder den Verbänden, die sich um den Sport kümmern.
Jetzt hast du aber das wichtige Stichwort genannt, wie kann man online trotzdem Sitzungen abhalten, weil das Vereinsleben besteht ja aus Regularien, man muss jedes Jahr Vereinsversammlungen abhalten. Da hat es eine Gesetzesänderung gegeben, sodass man also, wenn man die Satzung entsprechend anpasst, man auch eine Rechtsgrundlage geschaffen hat, solche Beschlüsse zu fassen.
Nein, man musste die Satzung nicht anpassen, das war ja gerade der Vorteil. Ich kann ja in der Pandemie keine Vollversammlung halten, die ich nach der Satzung habe. Die meisten Vereine haben ja nur keine Online-Veranstaltung in ihrer Satzung drin, sondern ganz normales Vereinsmeeting.
Ja, ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Also es gab dann eine Zeit, wo man jetzt das so machen konnte. Aber letztendlich muss man es ja doch irgendwann mal auch auf eine Basis setzen, wenn dieses Corona-Ausnahmegesetz wieder weg ist.
Das gilt noch bis zum Ende des Jahres, bis jetzt diese Möglichkeit, Online-Veranstaltungen zu machen. Aber jeder Verein ist gut beraten, seine Satzung für künftige Dinge generell, also unabhängig von Covid, auf die digitale Welt anzupassen. Das heißt, Vorstände müssen online tagen können. Das haben viele Vereine vorher schon getan. Ob sie es durften oder nicht, das spielt relativ geringe Rolle, weil es keine Beurkundung bedarf. Aber in den Satzungen der meisten Vereine, die ich kenne, ist das noch nicht verankert und die müssten alle geändert werden.
Also ein guter Tipp, dass gerade die Vereine die Zeit auch noch nutzen, bis Ende des Jahres dort auch einen guten Rahmen für die Zukunft hinzubekommen.
Ja, man kann sogar bis Ende des Jahres diese Satzungsänderungen tatsächlich auch online durchführen. Wir haben es bei einem Verein gemacht, bei dem ich ehrenamtlich tätig bin und das hat auch funktioniert. Ich habe bis jetzt vom Amtsgericht noch keine böse Nachricht bekommen, das ginge nicht. Wir hatten allerdings auch vorher mit denen intensiv gesprochen, was die haben wollen.
Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt mal weg auch von dieser Corona-Pandemie, die wir immer als beschleunigend empfinden für die digitale Transformation. Was sind denn so für dich wesentliche Stellmechanismen, die du empfiehlst, wo sich gerade die Unternehmen, die Wirtschaft in Zukunft mit noch beschäftigen sollten oder müssten?
Die Wirtschaft in Deutschland muss insgesamt digitaler organisiert sein. Das heißt, die Arbeitswelt wird sich nach dieser Covid-Pandemie nicht wieder so einpendeln wie vorher. Das betrifft auch ganz bestimmte Geschäftsfelder wie Messen. Das wird Geschäftsreisen, das wird Meetings betreffen, weil wir inzwischen daran gewöhnt sind, das auch mal oder auch überwiegend mit Zoom zu machen oder mit anderen Tools, mit denen man das machen kann. Aber meine Erfahrung ist, dass in Deutschland wir sehr weit hinter anderen Ländern hinterherhinken, was den Einsatz von digitalen Techniken angeht.
Kannst du da ein bisschen konkreter werden?
Sehr konkret. Das fängt an mit dem Bedürfnis, den Vertriebler grundsätzlich vor sich sitzen zu haben mit einem Musterkoffer. Das heißt, man kann das auch ganz anders machen. Man kann Produkte ja digital darstellen. Man kann die in 3D freigestellt darstellen und kann dieses Gespräch fast so führen wie live. Es fehlt an der digitalen Grundstruktur in vielen Unternehmen, insbesondere in der Industrie. Das heißt, es wird viel zu viel Papier bewegt noch. Das müsste alles digitalisiert werden, um damit schneller zu werden. Aber auch das Bewusstsein der Mitarbeiter, digital zu arbeiten, auch aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten, mit besseren Regeln. Homeoffice bedeutet jetzt meist die Trippelbelastung. Kinder, mehr Arbeit und weniger sozialen Kontakt. Da muss es eine Balance geben. Das machen andere Länder, wie beispielsweise Schweden, schon deutlich besser. Oder auch die Niederländer sind uns da weit voraus, was also das digitale Arbeiten angeht.
Jetzt ist ja das digitale Arbeiten, die Arbeitswelt, wie du sie beschreibst, sicherlich vom Individuum her zu betrachten. Und gleichzeitig der Unternehmer betrachtet es ja in seinem komplexen Umfeld. Gehen wir nochmal auf das komplexe Umfeld der Unternehmer ein. Du sagst also zum Beispiel, der Vertriebler könnte es anders machen. Wie sieht es mit anderen Abteilungen aus? Was fallen dir da für konkrete Ansätze ein?
Eine Buchhaltung ist ja nun meistens schon digitalisiert, aber auch da muss man weg von der Zettelwirtschaft mit den Belegen und den ganzen Dingen. Vertriebsinnendienst geht, Beratung geht, sehr viel über moderne Techniken. Wenn die Grundinvestitionen einmal da sind, ein vernünftiges Mikrofon, vernünftige Kameraausstattung, Rechnerausstattung, nicht kleine Bildschirme, sondern riesengroße Bildschirme. Unsere Bildschirme sind über einen Meter breit, damit wir auch Dokumente 5-6 Seiten nebeneinander lesen können. Und da ist sehr viel Möglichkeiten sind da. Dann auch eine digitale Kultur im Unternehmen, das heißt Boards zu benutzen, das heißt Dashboards zu benutzen und eine ganz andere Kommunikation im Unternehmen aufzubauen. Die ist viel dichter als vorher. Heute wird es ja oft noch geprägt von endlosen Meetings. Wenn man die mal runterbricht, sind die eigentlich viel zu lang.
Effizienter zu gestalten, würde man sagen. Jetzt hast du das schöne Stichwort Unternehmenskultur genannt. Was kann Führungskraft alles tun? Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen gebildet, fortgebildet werden, damit sie befähigt werden, quasi auch digitaler zu arbeiten. Ich habe aber auch gehört, der Unternehmer muss investieren in Infrastruktur, in Rahmenbedingungen. Was sind noch so Dinge, die du den Führungskräften, Unternehmen gerade mit dem Thema IT, digitale Transformation auf den Weg geben würdest?
Das Wichtigste ist, Mitarbeiter mitzunehmen auf diese Reise der Digitalisierung. Es reicht nicht, einen modernen Rechner dahin zu stellen. Das wird ja oft gemacht. Die bleiben dann alleine. Und insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht länger in einem Unternehmen gearbeitet haben, auch schon älter sind, haben Berührungsängste mit diesen neuen Techniken. Das kann ich und muss ich ihnen nehmen. Und die Unternehmer müssen auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sicherer sind, rechtssicher. Das heißt, damit das Datenschutzthema behandelt wird, aber sie genau wissen, das dürfen sie nicht. Und damit sie sich in diesem neuen Arbeitsumfeld wohler fühlen. Denn Human Capital, das ist das Wichtigste, was wir haben. Die Technik macht's nicht, sondern das Unternehmen besteht aus Menschen, die mitgenommen werden müssen. Und ich stelle oft fest, bei den Schulungen, die wir auch machen, dass Mitarbeiter von der Technik überrollt worden sind. Man hat sie einfach dahingestellt, unabhängig von Covid. Und die arbeiten dann nicht damit. Die benutzen also nach wie vor ihr Schreibblock und schreiben das dann mehr oder weniger, ja, weil sie es müssen, schlecht in das System ein.
Das heißt, ihr als Kanzlei geht auch hin zu den Unternehmen und helft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Ja, sogar ein großer Schwerpunkt von uns. Das ist im Rahmen von Datenschutz und Datenschutzschulungen. Machen wir immer auch Unternehmenskommunikation. Was darf ich sagen? Wie soll ich das sagen? Wie gehe ich mit einem Meeting um? Wie dokumentiere ich diese Dinge? Denn Digitalisierung heißt ja idealerweise, Dinge so transparent zu dokumentieren, dass jeder im Unternehmen mit den Informationen etwas anfangen kann. Wir haben heute noch in der analogen Welt sehr viele Leute, die tolle Erfahrungen haben, einen großen Erfahrungsschatz, den haben aber nur die oder allenfalls ihre schriftliche Kladde oder eine Akte. Das ist aber nicht zugänglich für andere, die da mitarbeiten. Und das vernetzte Arbeiten, auch der Austausch untereinander, ist bei unseren Schulungen auch ein großer Schwerpunkt.
Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, haben wir in unseren beiden relativ kleinen Unternehmen mit 10 und 7 Leuten nun auch schon vor 1,5 Jahren mehr oder weniger erfolgreich abschließen können. Aber ich kann bestätigen, es braucht unglaublich viel Kommunikationsfahrt mit jeder und jedem, bis auch die innere Einstellung sich verändert hat in diese Richtung. Also das kann man gut bestätigen. Ist ja spannend mal zu hören, dass ihr da unterwegs seid, dass ihr da auch die Unternehmen beratet, also eben als Dienstleister unterwegs seid. Kommen wir mal ein bisschen zurück wieder zu deinem Ursprung als Rechtsanwalt. Wenn du jetzt dürftest und würdest sagen, naja, was für Rahmenbedingungen sollten denn gesetzlicherweise mal verändert werden, damit die digitale Transformation besser vorangeht? Du hast jetzt vorhin mal auf die Landesbehörden so ein bisschen hingearbeitet, aber was wäre denn so dein Wunsch, wenn du Mr. Juhr wärst und könntest da mitwirken?
Ich würde definitiv klarere Regeln für den Datenschutz schaffen, nicht mit diesen großen Globalgeschichten arbeiten. Und ich würde darauf hinarbeiten, dass wir eine bundeseinheitlich, idealerweise europaeinheitliche Regelung haben. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, ist nur ein Riesenklotz. Der muss aber mit Leben gefüllt werden. Da müsste im Grunde genommen auch von den Ministerien müssten Beispiele gemacht werden, wie man etwas umsetzen kann. Die Wirtschaft muss auch da ein bisschen an die Hand genommen werden. Es geht nicht um Auswüchse. Nochmal, Datenschutz ist wichtig. Aber man darf die Unternehmen auch nicht alleine lassen. So mit Datenschutzfolgenabwägung, alles schön. Damit kann man sehr viel Geld verdienen, tun auch die ganzen Datenschutzberater. Aber letzten Endes ist das unbefriedigend.
Jetzt kann man ja mit Standards eigentlich Unsicherheiten und Schwierigkeiten durchaus begegnen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine einheitliche Videoplattform gibt, die alle benutzen, die abgesichert ist und ist gut. Also das wäre jetzt so etwas, was mir so spontan einfallen würde, weil genau das war ja das Problem. Jeder hat von dem anderen behauptet, also ne, Teams hat Zoom und der hat dem gesagt, da fehlt's, um halt eben als Geschäftsmodell nach vorne zu kommen. Das kann ich ja durchaus nachvollziehen, wettbewerbsrechtlich alles in Ordnung, aber sind denn nicht auch Standards hilfreich?
Standards wären definitiv hilfreich, wenn man solche Standards schaffen könnte, nur haben wir die Struktur dafür nicht.
Das heißt, die Unternehmen bleibt im Moment natürlich nichts anderes übrig. Das haben wir, glaube ich, vernünftig rausgearbeitet, sich eben mit Fachleuten an den Tisch zu setzen, sagen, was ist für mein Unternehmen spezifisch das Beste und passt. Kommen wir langsam zum Schluss. Alex, wir haben noch 3 Minuten. So ein bisschen auch in dein Leben. Wie hat sich denn dein Leben als Rechtsanwalt in den letzten 1,5 Jahren so, was ist da passiert mit dir?
Die Arbeitsweise hat sich bei uns natürlich verändert durch die Einführung des papierlosen Büros. Das kam natürlich ohne Corona, das haben wir vorher schon gemacht. Das war ein starker Lernprozess für alle Beteiligten. Also keine Akte mehr zu haben, man geht zu Gericht oder Termin nur noch mit dem Laptop und ist also nur noch technikaffin. Und bei mir kommt immer die Sorge dazu, was ist, wenn die Platte mal kaputt geht und wie sichere ich das ab? Da bin ich gerade so paranoid, was Datenschutz angeht. Datensicherung jedenfalls. Das hat sich geändert und natürlich die leichte Vereinsamung durch die Corona-Geschichten, weil ich bei uns auch Systemadministrator bin, waren alle im Homeoffice, nur ich war im Büro und das ist ja ein relativ großer Raum. Und dankenswerterweise haben mir meine Kinder ein Skateboard geschenkt, dass ich dann im Büro wenigstens zur Kaffeemaschine fahren konnte. Ich kann es jetzt auch wieder mit Kaffee und Skateboard.
Denk an den Helm, ne? Das ist immer, wir sind ja gute Vorbilder. Ja, an der Stelle. Aber mit dir persönlich, also das ist, habe ich verstanden, aber was sagt dein Bauch dir, wie sich der Alexander da durch die Krise gearbeitet hat? Ist es mehr geworden? Ist es schwieriger geworden? Ist es belastender geworden? Hast du viel gelernt?
gelernt natürlich viel über Digitalisierung und die Probleme, die wir im täglichen Leben haben. Meine Arbeitsweise hat sich nicht sonderlich verändert, weil wir das vorher schon gemacht haben. Das mit allen unseren ausländischen Mandanten in Übersee war das immer schon mit Zoom oder mit anderen Tools. Das hat sich eigentlich so nicht verändert. Was sich natürlich verändert hat, ist die Arbeitsbelastung, weil auf einen Schlag plötzlich alle einen riesigen Bedarf hatten, was die Digitalisierungsfragen angeht. Datenschutz und Arbeitsrecht im Homeoffice und Gewerkschaften waren völlig aufgelöst, dass jetzt plötzlich irgendwelche Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben. Und für die Zukunft weiß ich, dass es noch mehr werden wird, denn wir werden noch mehr Digitalisierung brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein in Deutschland. Und dazu kommen dann eben enorme rechtliche Probleme wie autonomes Fahren, künstliche Intelligenz bei Produktionsprozessen, bei 3D-Druck, was passiert da länderübergreifend mit dem Urheberrecht und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend und das hat auch meinen Fokus nochmal gestärkt auf diese Zukunftsthemen.
Alex, ganz herzlichen Dank. Ich finde, du hast sehr schön dargestellt, warum eben diese wirtschaftsnahen Dienstleistungen auch besonders in der Zukunft von besonderer Bedeutung sind in der Begleitung der digitalen Transformation unserer heimischen Wirtschaft. Ich wünsche dir, dass du bald ein Außenterrassenbier mal hast und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, lieber Alex.
Vielen Dank, Frank.